durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe durch die Bibel. Zurzeit steht hier der zweite Brief des Apostels Paulus an die Korinther im Mittelpunkt. Inzwischen haben wir das 8. Kapitel erreicht und darin geht es genauso wie in Kapitel 9 ums liebe Geld. Paulus bittet die Christen in Korinth um eine großzügige Spende für die in Not geratenen Christen in Jerusalem. Ohne die Missionstätigkeit der Gemeinde in Jerusalem wäre die Gemeinde in Korinth womöglich niemals entstanden. Allein schon deshalb gab es einen guten Grund, sich sozusagen für die geistliche Gabe mit einer materiellen Gabe zu bedanken. Paulus stellt aber auch einen Zusammenhang her zwischen der Gnade, die ein Mensch von Gott empfängt, und der Gnade, die ein Mensch aus Dankbarkeit seinem Mitmenschen erweist. In der Elberfelder Bibel wird dieser Zusammenhang durch die verwendeten Begriffe besonders gut deutlich gemacht. Dort ist von Gottes Gnade die Rede, die den Empfänger dazu veranlasst, seinem Nächsten ein Gnadenwerk zu erweisen. In der Lutherbibel ist nicht von einem Gnadenwerk, sondern von einer Wohltat die Rede. Im konkreten Fall will Paulus eine solche Wohltat in klingender Münze an die Christen in Jerusalem weiterleiten. Als christliche Urgemeinde, in der die Glaubensgeschwister alles miteinander teilten, ist sie bekannt geworden. Doch durch äußere Umstände, durch Verfolgung und durch eine Hungersnot ist die Jerusalemer Gemeinde in Schwierigkeiten geraten. Paulus möchte helfen, indem er während seiner dritten Missionsreise in anderen christlichen Gemeinden um eine Spende für sie bittet. Um die Korinther ein wenig anzuspornen, berichtet er im 2. Korintherbrief davon, wie großzügig die Christen in Mazedonien gewesen sind. Allerdings geht es Paulus nicht darum, eine Art Wettbewerb zwischen den Gemeinden zu entfachen, sondern er verweist auf die geistlichen Hintergründe. Am Anfang von Kapitel 8 schreibt er über die Gemeinde in Mazedonien: Ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Daraus ergibt sich allerdings fast automatisch die Frage, ob die Korinther nicht auch allen Grund dazu hätten, sich mit klingender Münze wenigstens ein bisschen für Gottes große Gnade zu bedanken. Gott selbst ist darauf nicht angewiesen, aber die Christen in Jerusalem, die sind es. Und deshalb teilt Paulus den Korinthern kurzerhand mit, Vers 6, dass sein Mitarbeiter Titus erneut bei ihnen vorbeikommen wird, um die bis dahin zusammengetragene Geldspende in Empfang zu nehmen. Ich lese nun weiter ab Vers 8. Paulus schreibt: Nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Paulus weiß sehr genau, dass er sich mit seinem Vorhaben nicht auf irgendwelche alttestamentlichen Vorschriften berufen kann. Und ehrlich, wie er nun mal ist, will er auch gar nicht diesen Eindruck erwecken. Dagegen bekommt man noch heute manchmal zu hören, dass Christen doch bitteschön wie zur Zeit des Alten Testaments den Zehnten geben sollen. Paulus dagegen setzt auf Freiwilligkeit. Aber er weist die Korinther darauf hin, dass ihre Großzügigkeit oder ihr Geiz viel über ihren Glauben preisgeben wird. Vor allem, nachdem sich die Mazedonier trotz ihrer Armut recht großzügig gezeigt haben. Und die Großzügigkeit oder der Geiz der Korinther wird mit darüber entscheiden, ob es mit der Gemeinde in Jerusalem wieder ein wenig bergauf geht. Vers 9. Weiter schreibt Paulus: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Paulus erinnert hier daran, dass Jesus als Sohn Gottes über alle Herrlichkeit dieser Welt verfügen kann. Und dennoch ist er als kleines Menschenkind auf diese Welt gekommen und wurde von seiner Mutter in eine Futterkrippe gelegt, weil nichts Besseres vorhanden war. Nur wenig später mussten sie zusammen mit Josef ins Asyl nach Ägypten fliehen, weil König Herodes den Befehl gegeben hatte, alle Kinder in einem bestimmten Alter zu töten. Jesus wurde arm um euretwillen. Diese Aussage von Paulus bezieht sich aber nicht nur auf seine materielle Armut, sondern was gibt es Jämmerlicheres, als qualvoll an einem Kreuz zu sterben. Der arme Mann, wird so mancher Augenzeuge gedacht haben. Jesus wurde arm um euretwillen. Was damit gemeint ist, erklärt Paulus im Philipperbrief, Kapitel 2, besonders eindrücklich. Dort heißt es, er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Dass Jesus Christus freiwillig arm geworden ist zugunsten der Menschen, dass er auf seine göttliche Herrlichkeit verzichtet hat, ist für Paulus Grund genug, selbst auf einige Annehmlichkeiten im Leben zu verzichten. Und er ist offenbar überzeugt davon, wer freiwillig um seines Glaubens willen auf einen Teil seines Wohlstandes verzichtet, der wird dadurch nicht wirklich arm. Deshalb appelliert er an die Korinther, es doch einfach mal auszuprobieren. Vers 10. Und darin sage ich meine Meinung, denn das ist euch nützlich, die ihr seit vorigem Jahr angefangen habt, nicht allein mit dem Tun, sondern auch mit dem Wollen. Dieser Vers eröffnet uns eine interessante Hintergrundinformation. Schon vor einem Jahr gab es offenbar das Wollen, sich an einer Geldsammlung zugunsten der Jerusalemer Gemeinde zu beteiligen. Und tatsächlich hatten die Korinther auch damit angefangen, einiges beiseite zu legen. Schon am Ende des ersten Korintherbriefes hatte Paulus ja darum gebeten, für die Christen in Jerusalem Geld bereitzustellen. Damals machte Paulus den Korinthern folgenden Vorschlag: An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Aber dann war die Sache anscheinend im Sande verlaufen. Vielleicht wegen des Konflikts, den es um Paulus gegeben hatte. Zurück zum zweiten Korintherbrief, Kapitel 8. Dort fordert Paulus die Korinther auf, weiter ab Vers 11, »Nun aber vollbringt auch das Tun, damit, wie ihr geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollbringen, nach dem Maß dessen, was ihr habt. Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat.« Anders ausgedrückt, nun seht zu, dass ihr eure guten Vorsätze endlich in die Tat umsetzt. Ich erwarte ja nichts Unmögliches von euch. Wenn jeder so viel gibt, wie es seinen finanziellen Möglichkeiten entspricht, dann ist das völlig in Ordnung. Niemand, der nur wenig geben kann, wird deshalb schief angesehen. Ich halte es übrigens für durchaus möglich, dass die Korinther dem Apostel Paulus schon vorher so eine Art Spendenzusage gegeben haben. Oder dass sie sich sogar Gott gegenüber verpflichtet haben, eine bestimmte Summe zusammenzubringen. Vielleicht drängt Paulus die Korinther auch deshalb, ihr Vorhaben endlich zum Abschluss zu bringen. Ob solche Zusagen Gott gegenüber auch heute noch angebracht sind, ist fraglich. Zur Zeit des Alten Testaments war ein Gelübde allerdings nichts Ungewöhnliches. Ich selbst bin der Meinung, dass wir im Alltag so viele Gelübde, sprich Verträge, unterschreiben, dass wir ruhig auch Gott gegenüber gewisse Verpflichtungen eingehen können. Wohlgemerkt können, denn auf jeden Fall muss es freiwillig geschehen. Ansonsten vertrete ich die Auffassung, wer mit seiner Unterschrift bestätigt, dass er monatlich seine Wohnungsmiete und seine Telefonrechnung bezahlen wird, der kann auch Gott gegenüber versprechen, monatlich einen festen Betrag für die Gemeinde oder die Mission zu spenden. Oder, wie eben im Fall der Korinther, für die notleidenden Christen in Jerusalem. Ich lese nun weiter ab Vers 13. Hier geht es noch einmal darum, dass Paulus eine großzügige Spende gern annimmt. Aber niemand soll mit innerem Widerwillen etwas geben oder sich selbst überfordern. Paulus schreibt, nicht, dass die anderen, also die Christen in Jerusalem, gute Tage haben sollen und ihr Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich komme. Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe, wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die Frage eingehen, ob das Geben des Zehnten nicht eigentlich doch eine gute Methode ist, um eine finanzielle Überlastung von vornherein auszuschließen. Denn der zehnte Teil eines geringen Einkommens ist eben kleiner als der zehnte Teil eines hohen Einkommens. Warum ich trotzdem nicht allzu viel davon halte, diese alttestamentliche Regel auch heute noch anzuwenden, möchte ich Ihnen anhand eines Beispiels deutlich machen, das ich vor nicht allzu langer Zeit schon einmal erzählt habe. In einer Gemeinde, in der ich viele Jahre lang Pastor war, wurde ich von einem Mann immer wieder einmal gefragt, ob ich nicht gelegentlich eine Predigt oder eine Bibelstunde halten könnte zum Thema den Zehnten geben. Ich antwortete ihm, dass die Aufforderung, 10% der eigenen Einkünfte Gott zur Verfügung zu stellen, eigentlich eine alttestamentliche Angelegenheit sei. Doch er ließ nicht locker. Dieses Thema schien ihn sehr zu beschäftigen. Er war nämlich ein sehr wohlhabender Mann, dem einige Getränkefabriken gehörten, in denen die berühmteste koffeinhaltige Brause der Welt abgefüllt wurde. Seine Geschäfte liefen prächtig, obwohl die meisten Menschen zu dieser Zeit unter den Folgen einer tiefen Wirtschaftskrise zu leiden hatten. Auch in unserer Gemeinde gab es einige, die kaum wussten, wie sie über die Runden kommen sollten. Deshalb wagte ich es, diesem Geschäftsmann bei passender Gelegenheit zu sagen, dass manche Leute einfach nicht in der Lage seien, den Zehnten zu geben. Andere aber könnten für sie einspringen und sogar die Hälfte ihres laufenden Einkommens der Gemeinde zur Verfügung stellen, ohne dass sie deshalb auf etwas verzichten müssten. Was soll ich sagen? Dieser Mann hat mich nie wieder gefragt, ob ich über die Gabe des Zehnten eine Predigt halten könnte. Aber er war auch nicht dazu bereit, so viel zu geben, wie ihm möglich war, obwohl Gott ihm wirklich reichlich gab. Hätte ich diesem Mann seinen Wunsch erfüllt und hätte die Gabe des Zehnten zu einer sinnvollen Regel erhoben, dann hätte er sich beruhigt auf sein Sofa setzen können, während andere Glaubensgeschwister daran verzweifelt wären, weil sie in ihrer Situation auf 10% ihrer mickrigen Einkünfte nicht verzichten konnten. Deshalb gefällt mir der Gedanke des Apostels Paulus, einen Ausgleich zu schaffen zwischen denen, die Überfluss haben, und denen, die Mangel leiden. Um seine Argumentation zu untermauern, zitiert er übrigens einen Vers aus dem zweiten Buch Mose, in dem es um das Einsammeln des Manna geht, mit dem sich die Israeliten eine Zeit lang in der Wüste ernährt hatten. Wer viel davon sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel, schreibt Paulus. Denn damals, während der Wüstenwanderung, sollte jeder nur so viel von dem Manna sammeln, wie er für einen Tag zum Leben brauchte. Natürlich gab es Leute, die befürchteten, dass Gott die Versorgung mit Manna am nächsten Tag einfach einstellen könnte. Deshalb legten sie sich, entgegen Gottes Weisung, einen Vorrat an. Doch Pech gehabt. Am nächsten Tag war der bereits verdorben. Gott wollte offenbar, dass sich die Israeliten voll und ganz auf ihn verlassen, um dann die Erfahrung zu machen, dass auf Gott tatsächlich Verlass ist. In der letzten Sendung habe ich darauf hingewiesen, dass Paulus im 2. Korintherbrief in den Kapiteln 8 und 9 zwar viel über Geld redet, aber keine konkreten Zahlen nennt, wie viel jeder Christ doch bitteschön zu spenden hat. Stattdessen stoßen wir auf eine Vielzahl von Erwägungen. Die Mazedonier zum Beispiel haben über ihre Kräfte gespendet. Von den Korinthern erwartet Paulus nur, dass sie nach dem Maß dessen, was sie haben, spenden. Andererseits erinnert er sie an Jesus, der freiwillig arm geworden ist, führt dann jedoch ins Feld, dass die Christen in Jerusalem nicht durch Spendengelder gute Tage haben sollen, sondern dass lediglich ein Ausgleich geschaffen werden soll zwischen Überfluss und Mangel. Die Frage, ob Paulus zwischen all diesen Argumenten einen festen Standpunkt sucht, ist zwar berechtigt, aber aus meiner Sicht geht es ihm einzig und allein darum, dass jeder, der etwas abgibt, es mit fröhlichem Herzen tun soll, aus Dankbarkeit Gott gegenüber, aber zum Beispiel auch in Verantwortung seiner Familie gegenüber, die natürlich nicht vernachlässigt werden darf. Die nun folgenden Verse in unserem Bibeltext enthalten eine kleine Unsicherheit, die sich nicht ganz auflösen lässt, Und zwar spricht Paulus davon, dass er seinen Mitarbeiter Titus wegen der Geldsammlung zu den Korinthern geschickt hat. Leider wird nicht ganz deutlich, ob Paulus auf ein zurückliegendes Ereignis Bezug nimmt oder ob er Titus gerade erst losgeschickt hat, während er den zweiten Korintherbrief verfasst. Diese kleine Unsicherheit ergibt sich allerdings nur für uns, denn die Korinther als Empfänger des Briefes wussten ganz gewiss, was von Paulus gemeint war. Weiter ab Vers 16. Gott aber sei Dank, der dem Titus solchen Eifer für euch ins Herz gegeben hat. Denn er ließ sich gerne zureden. Ja, weil er so sehr eifrig war, ist er von selber zu euch gereist. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob wegen seines Dienstes am Evangelium durch alle Gemeinden geht. Nicht allein aber das, sondern er ist auch von den Gemeinden dazu eingesetzt, uns zu begleiten, wenn wir diese Gabe den Jerusalemer Christen überbringen, dem Herrn zur Ehre und zum Erweis unseres guten Willens. Warum Paulus den Namen dieses einen Bruders nicht nennt, wissen wir nicht, zumal er in vielen christlichen Gemeinden einen so guten Ruf hat, dass man ihn als eine Art Vertrauensperson eingesetzt hat. Er soll mit seinem guten Namen dafür gerade stehen, dass das gesammelte Geld bestimmungsgemäß bei den Christen in Jerusalem ankommt. In Vers 22 wird übrigens noch ein weiterer Bruder erwähnt, dessen Name von Paulus aus irgendeinem Grund ebenfalls nicht genannt wird. Aber erst einmal weiter ab Vers 20. Paulus erklärt, warum er es gut findet, dass die anderen Gemeinden eine solche Vertrauensperson entsandt haben. Nämlich, so verhüten wir, dass uns jemand übel nachredet wegen dieser reichen Gabe, die durch uns überbracht wird. Denn wir sehen darauf, dass es redlich zugehe, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Diese beiden Verse sollten für alle Gemeindeleitungen, Missionswerke und christliche Vereine ein Ansporn sein, in Geldangelegenheiten äußerste Sorgfalt an den Tag zu legen. Dass es im weltlichen Sinne keine Gesetzesverstöße geben darf, muss eine Selbstverständlichkeit sein. Aber auch darüber hinaus sollte es nicht einmal den Anschein geben, dass irgendwie getrickst und gemauschelt wird oder dass Gelder hin und her geschoben werden. Weitgehende Transparenz nach außen hin ist ebenfalls wichtig. Denn, wie Paulus hier schreibt, es geht nicht allein darum, dass es vor Gott redlich zugeht, sondern auch vor den Menschen. Und die können nur dann darüber urteilen, wenn man ihnen auch Einblick gewährt, was mit dem anvertrauten Geld passiert. Weiter ab Vers 22. Paulus schreibt, auch haben wir mit ihnen unseren Bruder gesandt, dessen Eifer wir oft in vielen Stücken erprobt haben. Nun aber ist er noch viel eifriger aus großem Vertrauen zu euch. Es sei nun Titus, der mein Gefährte und mein Mitarbeiter unter euch ist, oder es seien unsere Brüder, die Abgesandte der Gemeinden sind und eine Ehre Christi. Er bringt den Beweis eurer Liebe und zeigt, dass wir euch zu Recht vor ihnen gerühmt haben, öffentlich vor den Gemeinden. Soweit die Verse 22 bis 24. Ich finde es gut, dass Paulus hier nicht nur appelliert, die Korinther mögen ihm und seinen Mitarbeitern doch bitteschön ihr Vertrauen schenken, sondern er sorgt schon im Voraus dafür, dass eigentlich überhaupt keine Zweifel aufkommen können. Nun liegt es an den Korinthern, ihre Herzen nicht zu verschließen, sondern die Gesandten herzlich zu empfangen und ihnen das gesammelte Geld zu übergeben. Er bringt den Beweis eurer Liebe, heißt es in Vers 24. Und damit ist ganz gewiss nicht ein Liebesbeweis gemeint, wie ihn ein junger Mann gegenüber seiner Geliebten erbringen wollte. Um bei dir zu sein, so schrieb er an sie, würde ich notfalls einen Ozean durchschwimmen. Ich würde über Berge klettern und die heißesten Wüsten durchqueren. Ja, wenn's sein muss, laufe ich auch barfuß durch einen Vulkan, nur um bei dir zu sein. Dann folgte die Unterschrift des verliebten jungen Mannes und ein kurzer Nachtrag. Falls es morgen regnet, können wir uns dann übermorgen treffen? Ich weiß, diese Geschichte ist schon ziemlich alt, trotzdem machen es Christen doch oft genauso. Sie behaupten, Jesus Christus über alles zu lieben, aber wenn es dann konkret wird, reichen manchmal Kleinigkeiten aus, um sie von einem Liebesbeweis abzubringen. Das 9. Kapitel beginnt mit einem Lob an die Adresse der Korinther. Paulus will damit zum Ausdruck bringen, dass er ihre Bemühungen sehr wohl zu schätzen weiß. Gerade weil er ihnen die Großzügigkeit der Mazedonier als leuchtendes Beispiel vor Augen geführt hat, erzählt er ihnen nun, dass er umgekehrt bei den Mazedoniern nur das Beste über sie berichtet hat. Paulus schreibt: Von dem Dienst, der für die Heiligen in Jerusalem geschieht, brauche ich euch nicht zu schreiben, denn ich weiß von eurem guten Willen, den ich an euch rühme, bei denen aus Mazedonien, wenn ich sage, Achaia, also die Provinz, in der auch Korinth liegt, Achaia ist schon voriges Jahr bereit gewesen. Und euer Beispiel hat die meisten angespornt. Ich habe aber die Brüder gesandt, damit nicht unser Rühmen über euch zunichte werde in diesem Stück, und damit ihr vorbereitet seid, wie ich von euch gesagt habe, dass nicht, wenn die aus Mazedonien mit mir kommen und euch nicht vorbereitet finden, wir, um nicht zu sagen ihr, zu Schanden werden mit dieser unserer Zuversicht. Soweit aus Kapitel 9, die Verse 1 bis 4. Das klingt alles ein bisschen kompliziert und so, als ob sich Paulus nach allen Seiten hin absichern wollte. Aber stellen Sie sich vor, ein Ehepaar würde die eigenen Kinder vor anderen Leuten stets in den höchsten Tönen loben, weil sie immer höflich und auf Ordnung bedacht seien. Nun ergibt es sich eines Tages, dass die Eltern nach Hause kommen und Besuch mitbringen. Kaum ist die Wohnungstür aufgeschlossen, erblicken sie ein einziges Tohuwabohu. Und dann ruft noch einer von den Söhnen einem der anderen Geschwister zu: Achtung, die Alten kommen. So etwas wäre für die Eltern ziemlich peinlich, obwohl sich in erster Linie ihre Kinder schämen sollten. Dass es beim Besuch der Gemeinde in Korinth zu einer ähnlichen Situation kommt, will Paulus unter allen Umständen vermeiden. Mühsam aufgebautes Vertrauen würde dadurch unnötig aufs Spiel gesetzt. Wer weiß, womöglich würden sich die Christen aus Mazedonien sogar über die Korinther lustig machen. Und zum Schluss würden auch noch die Christen im weit entfernten Jerusalem darunter leiden müssen, weil die Spendengelder auf sich warten lassen würden. Vers 5. So habe ich es nun für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, um die von euch angekündigte Segensgabe vorher fertig zu machen, so dass sie bereit liegt als eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Dazu fällt mir noch ein, was ein reicher, aber sehr freigebiger Mann einmal gesagt hat, als er gefragt wurde: Hast du nicht Angst, dass deine Großzügigkeit dich eines Tages an den Rand des Ruins bringen könnte? Nein, antwortete er mit einem Lächeln. Alles, was ich habe, hat Gott in mein Leben hineingeschaufelt, und ich nehme eben auch eine Schaufel zur Hand und gebe etwas davon weiter. Der entscheidende Unterschied ist, Gottes Schaufel ist so viel größer als meine. Das Thema Geld wird auch in der nächsten Sendung noch einmal eine Rolle spielen. Unter anderem geht es dann um die berühmt gewordene Äußerung des Apostels Paulus: Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Bitte bleiben auch Sie fröhlich. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.